Auch wenn sie heute als die katastrophalen Störenfriede in der EU dastehen, keiner schlägt die Briten beim Humor. BBC-Moderator Simon McCoy etwa wundert sich über die Haltung seines Landes in der vergangenen Nacht.
David Cameron's position is that like a man going to a wife swapping party but without his wife.
Verhält David Cameron sich nicht wie ein Mann, der zu einer Swingerparty geht, wo die Frauen getauscht werden, aber ohne seine Frau mitzunehmen? Andere sprechen über Rettungsboote, wo einer mit der Pistole beim Kapitän die Sitzordnung ändern will und so weiter. Der Morgen danach bringt auch in Großbritannien konsternierte Gesichter hervor. Dass Premier David Cameron vor dem Gipfeltreffen harte Sprüche machen würde über die Wahrung des nationalen Interesses, gilt als normal. Das gehört hier seit jeher zur Begleitmusik. Und schließlich weiß jeder, dass er rund 80 Europagegner in den Reihen seiner konservativen Parlamentsfraktion im Nacken hat. Leute wie der Abgeordnete Douglas Carswell, der unbedingt ein Referendum über Großbritannien in der EU abhalten will. Die Mehrheit im Land ist für ein solches Referendum, um einen neuen Vertrag mit Europa zu machen. Eine grundlegende Veränderung in der Dynamik zwischen Großbritannien und dem Rest der EU. Dieses Referendum fürchtet David Cameron wie der Teufel das Weihwasser, weil er glaubt, dass dann eine Mehrheit für den britischen Austritt zustande kommen könnte. Den will er aber auch nicht. Der Premier kennt durchaus die Vorteile, die sein Land von der EU-Mitgliedschaft hat. Was er aber will, ist selbst quasi die Regeln umschreiben, nach denen Großbritannien mitspielt. Und da geht es vor allem um den Finanzdistrikt in London. Wenn man eine Liste der ganz wichtigen Entscheidungsgründe für Großbritannien macht, dann steht die Gesundheit unseres Finanzsektors ganz weit oben, erklärt Außenminister William Hague am Tag danach. Er wird rausgeschickt, um die Schockreaktionen sozusagen in lauwarmem Wasser aufzulösen, nach der Devise, hat nicht so viel zu bedeuten, ist alles nicht so schlimm. Es gibt ja verschiedene Gruppen in der EU, die in Bereichen zusammenarbeiten, Schengen zum Beispiel, Verteidigung. Das ist nichts Neues, dass einige etwas vereinbaren und andere beiseite stehen. Nur dass es diesmal nicht um ein Grenzkontrollabkommen oder Arbeitszeitregeln geht, sondern um die Zukunft der Europäischen Union an sich. Und die Frage hier ist ganz einfach. Ist das der Anfang vom Ende? Kommt als nächstes der Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union? Wenn auch einige hier diese Idee schon im Vorab bejubeln, warnen andere vor den Konsequenzen. Ich glaube, es würde viel schwerer für uns. Wir sind eine Handelsnation und ein großer Teil der Investitionen hier hängt von der Mitgliedschaft in der EU ab. Ich denke nicht, dass die Lichter ausgehen würden, aber es gäbe weitreichende wirtschaftliche Folgen. Und wir reden noch nicht über die politischen. Wir hätten faktisch keinen Einfluss mehr auf die Spielregeln in unserem Teil der Welt. Warnt Simon Tilford vom Zentrum für europäische Reform. Und BBC-Politikkommentator Nick Robinson geht noch einen Schritt weiter. Wo werden wir im nächsten Jahr stehen, fragt er.
Where we're likely to be is in a rather
in einem ziemlich schwierigen Verhältnis mit dem neuen Club. Und das Problem ist, dass Europa nie nach Regeln und Institutionen allein funktioniert hat. Es geht um eine geteilte Vision, Kultur und Geschichtsverständnis. Und da sind wir jetzt raus.
Culture, sense of history. And we're now out of that.